Tag, hier spricht Azurius für wowszene.de und ich begrüße euch alle zum WoW-Cast Nummer 32. Mit dabei ist diesmal wieder Eidechse. Eidechse, sag mal hallo, mach mich mal laut.
Hallo Eidechse, mach mich mal laut.
Ich hab gesagt, gib laut, ähnlich wie, okay. Weißt, na gut. Ansonsten befassen wir uns heute ganz stark mit dem Herzen der Angst auf Heroisch, was seit dem letzten Mittwoch verfügbar ist. Dafür habe ich mir zwei Gäste von Raid-Gilden eingeladen. Wir haben da erstmal Brainsucks. Stell dich mal bitte vor, sag ein paar Worte.
Hi, ich bin Brainsucks von der Gilde Success von Antonidas und bin dort Offi und auch der Parlatank.
Sehr schön. Und Zylia?
Genau, wie ich bin aus der Gilde Solid Line von Mal'Ganis, ehemals Blackrock. Ich bin Co-Leader und spiele Holy Paladin.
Wie praktisch, genau die zwei Rollen, die ich auch spiele.
Wunderschön.
So haben wir vier Paladine im Podcast. Zufall? Ja, wer weiß.
Schicksal.
Wir wurden nur eingeladen, ich kann da nichts für.
Ohne, dass ich eure Klassen geguckt habe, okay. Wohlbemerkt.
Also GG, AC hat's verbockt.
Ja, gut, okay. Aber solange ihr was zu dem Raid sagen könnt, ist die Klasse ja an sich egal. Fangen wir damit an. Wie viele Bosse habt ihr denn bisher jeweils down? Also wie viel von der Instanz habt ihr gesehen? Und ja, grober Überblick erstmal sagen.
Also wir haben im Heroic Mode jetzt alle getestet. Die ersten fünf sind down. Ja, und wir stehen vor dem Endboss.
Wir konnten bis jetzt leider nur einen Boss legen und haben ansonsten ein bisschen rumprobiert auf normal und das war's von uns aus.
Gut, reicht ja. Okay, was mich interessieren würde zur Raid-Vorbereitung ist ja so, ihr raidet beide im 10er, oder?
Ja.
Richtig, ja.
Wie viel Raid-Zeiten, also wie viele Stunden habt ihr jetzt investiert? Ich meine, das ist ein neuer Content und wie lange habt ihr damit am Tag verbracht?
Ziemlich viel. Also ich weiß nicht, auf wie viele Stunden wir gekommen sind, aber ja, weiß also ich nicht, 6-7 Stunden pro Tag mindestens. Denke ich.
Also wir kommen auf aktive Spielzeit, 5 Stunden pro Tag und halt drumherum das Ganze noch dazu. Mit Vorbereitung etc.
Spielt ihr das generell bei jedem neuen Content so oder nur aktuell jetzt?
Also, ja, sag du.
Okay, also wir das schon den letzten Content so gemacht und wollen das jetzt auch so weitermachen.
Ja. Wir sind halt relativ neu zusammengekommen erst jetzt und haben uns halt auch beschlossen, dass wir so spielen werden und hatten halt anfangs ein bisschen mehr gemacht, aber mittlerweile sind wir halt nur noch auf 5 Stunden, auf 5 Tage die Woche.
Okay. Wie viele Leute habt ihr da auf Reserve stehen? Also wenn ihr 10er raidet, bestimmt da nicht irgendwie 100 Leute in der Gilde, die sagen, okay, wir sind jede Sekunde mit dabei, sondern auf wie viel kommt ihr da zum Schluss in eurem Kader?
Also wir kommen auf 12 Leute und die sind alle aktiv. Also wir haben einen aktiven Raid-Kader von 12 Leuten, die wir mal können und mit dem wir dann durchswitchen können.
Ja, genau dasselbe bei uns. Wir haben 12, 13 Leute. Variiert manchmal, weil jetzt wieder einer gegangen ist, aber ansonsten halt genauso und wir tauschen da permanent durch, was halt an Raid die nächsten ist.
Dann mit unterschiedlichen Skillungen, denke ich mal, habt ihr sicherlich auch jeder eine, oder? So mit Second und Main Deck, das ist wirklich, sagen wir, beide Tanks haben jetzt mal keine Zeit oder beide Tanks sind, keine Ahnung, betrunken und nicht imstande zu spielen, dass ihr da dann Aushilfen habt oder wäre das dann so ein Fall, wo ihr sagt, okay, wir raiden heute mal nicht?
Das darf bei uns fast nicht passieren, weil im Prinzip das Problem ist ja nicht nur, also die Skillungen haben viele schon, aber das Gear fehlt halt. Man kann im 10er nicht so schnell auch eine Second Spec equippen, wenn im Prinzip der Main Tank das komplette Gear bekommt. Das funktioniert nicht, dass dann irgendwie der Off-Warry dann auch noch Tank Gear bekommt, wenn es nicht droppt. Dafür kriegt man im 10er zu wenig Loot. Das heißt, man ist einfach zu, also man ist wirklich darauf angewiesen, dass die Leute können.
Also im Endeffekt guckt man, dass die Leute, sagen wir mal, sei es jetzt irgendwie ein Warlock, dass der zwar zwei Specs hat, aber halt im Endeffekt nur für eine andere Situation dann auf eine andere Art und Weise Schaden macht, kann er wirklich ersetzen, ist relativ schwer gehalten. Das haben wir damals versucht, über einen Twink-Raid zu regeln, aber da konnten wir zu wenig Zeit für investieren und es wäre auch zu viel Main-Zeit draufgegangen.
Okay, wo ihr jetzt schon von Ausrüstung etc. angefangen habt, wie sieht's aus mit Gegenständen für Tapferkeitspunkte? Tapferkeitspunkte gibt es ja entweder wirklich für Swaden oder aus dem großen Teil durch Daily Quests. Sitzt ihr da und habt viele dieser Gegenstände, damit ihr einfach leichter vorankommt und dementsprechend auch viele Dailies erledigt oder habt ihr einfach für tägliche Quests keine Zeit mehr neben dem Raiden?
Also, ja. Also die ersten 2 Wochen konnte man ja jeden Tag Dailies machen. Kam die Instanz, ja, konnte man eine Woche eher schwieriger die Dailies machen und dann wieder Dailies. Im Prinzip hätte man jetzt überall den Ruf, kann sich die Items kaufen. Bei Main habe ich überall den Ruf. Auf Twinks ist das schon wieder schwieriger. Da finde ich das System ein bisschen problematisch, weil wir im Prinzip neben unserer Main Group auch eine Twink Group haben, mit der wir die Instanzen clearen, damit wir halt ein bisschen im Setup rotieren können. Ja, und wenn da dieses Rufsystem ein bisschen überarbeitet werden würde, dass man zum Beispiel irgendwie, dass der Ruf accountweit ist oder dass man mehr Ruf bekommt, dann wäre das schon besser, weil ich habe jetzt auch nicht die Zeit auf meinem Twink nochmal alle Dailies zu machen jeden Tag. Ja, das haben wahrscheinlich viele andere auch nicht.
Ja, das geht wahrscheinlich den meisten so.
Das kommt ja mit Patch 1 dann. Da gibt es ja, sobald ihr mit einem Charakter respektvollen Ruf bei einer Fraktion habt, für alle anderen Charaktere plus dem ursprünglichen Charakter 50% mehr Ruf bei den Fraktionen, sodass ihr im Endeffekt weniger braucht und auch Twinks schneller equippen könnt.
Ja, naja, kommt meiner Meinung nach ein bisschen zu spät. 5.1, weiß nicht, kommt der diese Woche auch noch nicht. Ich weiß gerade nicht, was Release
nächsten Monat sein vielleicht. Soll. Also für ja, den Content ein bisschen spät. Brian, wie sieht bei dir das aus mit den Dailies in der Gilde?
Ja, am Anfang haben wir halt alle Dailies gemacht. Wir haben geguckt, dass wir nebensächliche Dinge pushen, sowas wie die Wolkenschlange. Ich meine, da gibt's nichts, aber wir haben geguckt, dass das halt schnell weg ist mit den Eiern sammeln. Ansonsten haben wir halt geguckt, dass wir den Ruf überall wirklich schnell hochkriegen. Wir haben auch die Realm-Ops gefahren, wo es diese Flöten für gibt, mit diesen 1000 Ruf. Dass halt wirklich jeder so schnell wie möglich an diese Items rankommt. Und ja, wir haben halt geguckt, dass die Ruf-Items pushen. Ansonsten haben wir geguckt, dass wir hier Geister der Harmonie farmen gegangen sind und dadurch extra Items aus den Berufen gezogen haben. Hier die, was waren es? 476er, glaube ich. Auf jeden Fall gab es da auch nochmal eine Menge bei uns.
Okay, was ich vorhin ganz vergessen habe, habt ihr einen Mönch im Raid?
Ja. Ja, natürlich. Bei uns ist es der Tank. Und bei vielen Dingen muss ich sagen, er macht massiv mehr Schaden als ich. Hat zwar weniger CDs, aber ein Mönch-Tank ist meiner Ansicht nach wirklich sehr brauchbar im Raid.
Ich weiß nicht, im 10er, es gibt ein paar Bosse, bei denen Mönch ganz gut ist. Tank meine ich. Es gibt trotzdem viele andere Tankklassen, die ich Mönch vorziehe im 10er. Die spielen mit einem Heilmönch. ja, und der geht ganz gut ab.
Ansonsten, ja, Eidechse.
Warum ziehst du jetzt da speziell andere Klassen vor, gerade wegen der geringeren Anzahl an Cooldowns, oder?
Genau, das ist ein Problem und auch, glaube ich, der Damage Taken ist halt im Vergleich zu einem richtigen Platten-DD, zum Beispiel Parler hat ATM sehr, sehr krassen Self-Heal, das ist fast so wie DK. Ja, es ist, weiß ich nicht, für den 10er ist es immer ein bisschen schwierig, wenn dann so Hard-Hitter-Bosse kommen, wie der Endboss in Mogushan Vaults, also Mogushan-Gewölbe. Ja, dann könnte es unter Umständen problematisch irgendwann aussehen.
Okay. Muss sagen, haben wir kaum Probleme mit machen gehabt. Ja, wir haben halt nur diese 2 Tanks, die haben leider keinen Ersatz und wir haben eigentlich relativ gleich gut manchmal echt reingekriegt, aber das lag auch weniger daran, dass jetzt eher Parler, dass jetzt eher der Monk war und nicht der Parler, sondern halt, weil der Boss auch wirklich krass zuschlägt und natürlich, der Paladin hat den Vorteil mit seinen Shield of Righteous, dass er da permanent eine Uptime hat von 50% weniger physischen Schaden, also Pi mal Daumen schnittlich an der Mastery. Und ja, natürlich macht das beim Paladin eine Menge aus, das habe ich dann auch mal bei Bossen wie Elegon gemerkt, so Kleinigkeiten, wo er ab und zu mal ein CD ziehen musste, konnte ich dann einfach nochmal tanken. Das waren halt, sind halt Kleinigkeiten, nichts wirklich immer großartiges Gravierendes, sondern halt wirklich so, die Auto-Hits machen manchmal doch ein bisschen mehr bei ihm.
Und natürlich könnte das bei einem unbekannten Boss und gerade im Progress-Rennen schon den Unterschied machen, oder?
Ja, wenn natürlich, wenn jetzt mal so der Tank umkippt, dann ist natürlich nachteilhaft, aber Manchmal gibt es auch natürlich Enrage-Probleme und da muss man gucken, ob man mehr Schaden mitnimmt. Und unser Monk-Tank macht mehr Schaden, allein schon, weil er die bessere Waffe hat. Er hat Glück gehabt, in der ersten Hero-ID von, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall die Stangenwaffe zu bekommen. Während ich halt noch das Elegon Normal, die Axt davon habe. Allein deshalb kommt er öfters zum Einsatz und gucken wir auch, dass er halt ein bisschen mehr tankt, wo es möglich ist, wo nicht wirklich viel Schaden reinkommt. Wenn jetzt irgendwas ist, wo permanent Hardhits kommen, gucken wir, dass ich natürlich mehr dran bin. Ansonsten schauen wir, dass er wegen Schaden wirklich länger dran ist und mit der Vengeance Skelett ist auch super bei ihm dann.
Ich glaube, man kann festhalten sagen, dass Monk Tank definitiv die beste Klasse ist, wenn es darum geht, viele Mobs zu tanken und dabei Damage zu machen. Bei
Okay.
einzelnen Mobs würde ich andere Klassen mitnehmen, wenn man die Option dazu hat. Aber ja, bei vielen Mobs geht Monk schon ganz gut ab.
Ja, konnte er halt in Heart of 4 beim vierten Boss, da ist ja viel mit Adds unterwegs. Ja, da hat man das wirklich stark gesehen, wenn man da die Adds zusammenzieht und bomben muss. Er klaut mir permanent die Akku von allen, wenn ich nicht vorher kurz antanke. Das ist echt richtig krass.
Hätte ich jetzt zwar nicht unbedingt erwartet, aber gut zu wissen. Ansonsten zur Raid-Vorbereitung. Wie sieht's mit dem Looking for Raid-Tool aus? Ich meine, für Mogushan-Gewölbe auf jeden Fall mit drin gewesen, aber Herzen der Angst gibt's ja jetzt auch drei neue Bosse, die mit Loot warten, aufwarten. Wart ihr drin und habt geguckt, um noch irgendwas auszugleichen oder für Twinks oder sowas? Oder habt ihr das komplett ignoriert und seid dann einfach, okay, erstmal normal durch, dann heroisch durch und LFR brauchen wir nicht, wir haben allen Loot?
Jedes Item bedeutet im Endeffekt, dass die Instanz leichter wird. Also waren wir da alle drin, haben nach Upgrades geschaut. Mit Twinks, mit Mains, ja, komplett abgefahren.
Ja, richtig, wir haben es genauso gemacht. Im 10er kriegt man nicht so viele Items. Und egal, ob es jetzt 10er oder 25er ist, es gab bis jetzt nicht die Möglichkeit, wo der LFR aufging, Möglichkeiten, jedes besten Slot-Item aus der Instanz zu geben. Also war der LFR so gesehen Pflicht. Das ist also zu kompletter Pflicht für 10er gilden. Und selbst wenn es auch nur drei Item-Level sind oder so, Verbesserung ist Verbesserung, was hinten raus Damage geben kann, was Enrage-Probleme, ja, geben könnten.
Also, du hast ja auch gerade gesagt, ihr hattet nicht die Zeit, jedem besten Slot-Item zu geben. War vielleicht die Zeit zwischen den zwei Raid-Instanzen jetzt einfach zu kurz, um euch passend fürs Herz der Angst auf Verrush auszurüsten, oder hat es trotzdem geklappt?
Wir konnten ausgerüstet werden, aber ja, das ist halt beim 10er wirklich das Problem. Wir hatten jetzt in dieser kurzen Zeit schon viel doppelt oder sogar dreifach Loot, der halt gedisst wurde und nicht für Second mehr rausgehen konnte. Und das ist halt so ein Problem. Die Zeit, in einem 10er komplett mit einem Hero Gear zu equippen, braucht teilweise länger. Es gibt zwar dieses tolle neue Loot-System mit den Münzen, aber das ist ja auch gut. Bei uns geht der Witz mittlerweile rum 28,50, weil mehr kommt da auch nicht raus. Wenn 10 Leute würfeln, haben wir 280 Leute rausgemacht, meistens. Ja, das ist das Problem, was es zurzeit gibt. Die Leute wollen halt das Gear haben, aber es droppt einfach nicht. Ich meine, ich habe dasselbe Problem. Jede Woche versuche ich bei Elegon eine Münze zu werfen, um das Trinket oder die Waffe zu bekommen, einfach. Das ist aber ein Ding der Unmöglichkeit, irgendwie da was rauszuziehen. Stattdessen haben wir jetzt zum dritten Mal irgendwie dieses Caster-Trinket gehabt, dieses Caster-DD-Trinket, was auch schon öfters in eine Münze drin war, wiederum. Also, irgendwas ist da immer der Wurm drin, irgendwo.
Ja, dieser Zufallsvariable ist im 10er einfach zu schlimm, weil die Items, weiß ich nicht, man kann einfach zu wenig mit den Items anfangen, wenn sie doppelt droppen oder so, dann bekommt der Hero das Item. Wenn man dann keinen anderen Ledertiger im Raid hat, disst man es halt.
Also
Und
nutzt ihr eure Münzen dann auch wirklich teilweise nicht für aktuellen Hero-Raid-Content, sondern auch für noch niedrige Bosse, wenn ihr dann den Loot raus braucht, um die heroische aktuelle Version down zu kriegen, oder?
Also im Mogushan-Gewölbe zu rollen ist ja nicht falsch. Da können ja auch, weiß ich nicht, beim Endboss kann eine Waffe droppen, beim vorletzten Boss kann eine Waffe droppen. Da lohnt sich es immer zu rollen. Gerade irgendwie Waffen bringen ein riesiges Upgrade. Ist immer, ja, schon ein großer Vorteil, wenn man die dann wirklich errollen sollte, wenn sie nicht droppt.
Ja, richtig. Unser Todesritter zum Beispiel rannt jetzt Ewigkeiten mit einer blauen Waffe noch rum, hat endlich ein Schwert aus dem LFR bekommen von Elegon. Und es fällt halt richtig auf. Es war halt nur eine kleine Verbesserung. Aber der hat richtig viel mehr DPS gemacht, ich glaube 4.000-5.000 oder so. Und wenn man den jetzt halt die Hero-Waffe nochmal nachträglich in die Hand drückt von 11 Upgrade, es fällt definitiv sehr stark auf, vor allem in Sachen DPS und Waffen. Da ist es immer ganz wichtig, dass man, also finde ich, die Münzen raushaut und guckt, dass man wirklich eine Waffe kriegt, weil Waffen sind und waren immer das A und O für Melees mehr als für Caster, finde ich. Aber ja, das kann auch jeder so bestätigen, finde ich. Das merkt man auch immer im PvP oder sonstiges. In WoW sind Waffen wirklich ausschlaggebend.
Und so nochmal diese Equip-Geschichte. Wir hatten einen ganz lustigen Bug. Ich weiß nicht, ob es, ich glaube, es war letzte Woche. Haben wir halt im Prinzip die ersten drei Boss HC gemacht, hatten dann nicht mehr das Setup, um weiterzumachen. Haben dann NRC geklärt und wollten dann am Sonntag weitermachen. Und dann hatten wir alle eine unterschiedliche ID und konnten nicht mehr rein im Prinzip. Das war total merkwürdig. Die Games haben nicht geholfen. Haben uns irgendwelchen Mist copy-pastet. Haben die ID nicht weggenommen oder was auch immer. Ja, und dann waren wir dazu gezwungen, den Rest der NRC zu clearen. Also das war schon wieder so eine kleine Falle von Blizzard Seite.
Das hatten aber wohl mehrere, dass man da dann grundlos irgendeine ID gutgeschrieben bekommen hat,
Nee,
die nicht drin war,
also
oder?
das war im Herz der Angst bei den Amerikanern so, aber wir hatten halt das Problem eine Woche vorher im Wushan-Gewölbe.
Ah, okay.
Und ja, die Games haben nichts gemacht. Bei unserem Mage stand 3 Tage lang Ticket will be serviced soon. Also das Ticket wird bald bearbeitet. Ja. Und nach 3 Tagen war es halt zu spät, da war ID reset.
Das ist dann natürlich schlecht.
Sogar ein bisschen mehr als schlecht.
Ja, die haben ja zurzeit sowieso einige ID-Probleme oder wie man es auch immer nennen mag. Am Anfang des Contents sind ja etliche Gilden 4, 5, 6, 7 Mal Mogushan reingegangen, haben sich das Gear doppelt und dreifach geholt.
No.
Ich weiß nicht mehr genau, wo es war, aber ja, da frage ich mich, warum macht man so viele Fehler da und wieso wird da nicht mal was gemacht und warum kriegen die Leute nicht mal echt wirklich einen Bann, dass man sagen kann, so, die haben jetzt verkackt.
Wurden die Exploiter da nicht irgendwie abgestraft? Das war doch schon beim Progress Race in Cataclysm so.
Das war wieder was anderes in Cataclysm. Also da
Also
ging
ich
es
meine
ja
jetzt
um.
gerade in Hinsicht auf die IDs mit dem
Nö,
Doppelabrennen und so.
da ist nichts passiert,
Okay.
zumindest
Wurde komplett
nicht.
toleriert.
Ja gut, vielleicht haben sie es sich auch einfach eingestanden, dass es halt der Fehler von Blizzard ist, ne?
War
Gut,
schon eine
es
Frechheit, finde ich.
in gewisser Weise ist jeder Bug im Spiel die Schuld von Blizzard, einfach weil sie nicht zum nichts nicht geschafft haben, ihn zu fixen oder nichts von ihm wussten. Daher kommt es immer darauf an, wenn du als Spieler das ausnutzt und siehst, okay, da ist ein Bug, dann kannst du sagen, okay, Schuld liegt bei Blizzard, weil sie den Bug erlaubt haben, oder Schuld liegt bei mir, weil ich den Bug ausnutze. Also ich würde da den Spieler die Schuld geben.
Ja, definitiv, vor allem hinsichtlich auf, wir sind ja alles Progress-Gilden und wir wollen auch WoW Progress die Ränge die richtig holen. Und wenn da halt irgendwelche Gilde Vorteile haben, nur weil sie Bugs ausnutzen und andere nicht, weil sie ehrlich sind, finde ich sowas halt eine pure Schweinerei, dass sie sich Vorteile davon erschaffen wollen.
Ja, da hat sich ja mal jemand auf einer anderen WoW-Seite dazu geäußert und hat gemeint, ja, es ist halt einfach, selbst wenn man es eigentlich nicht machen möchte, ist man bei den Top-Gilden im Progress so ausgerichtet, dass man auch die Bugs absichtlich abused, einfach weil es die anderen auch tun und sonst den Vorteil hätten. Also man ist schon fast dazu gezwungen, wenn man oben mitspielen will, genauso zu handeln.
Aber was sagt das dann über diese Leute aus? Ich meine, du machst das als Raider, weil du meinst, alle anderen machen es auch. Das muss ja wohl dann die Grundeinstellung sein. Das heißt, sie trauen allen anderen Raidern nicht zu, dass sie vernünftig sind und es nicht tun.
Ah nein, das ist ja kein, wir trauen ihnen das zu, das ist ja ein, man weiß es, dass sie es tun. Man weiß ja im Endeffekt, wo es stattgefunden hat. Etliche Seiten berichten ja auch davon, hier und da. Dann guckt man schnell nach in Armory rein und sieht halt, hey, erste ID Mogushan, der hat da jetzt 7 Items rausgeholt, ganz so koscher kann nicht sein. Oh, der aus seiner Gilde hat jetzt auch irgendwie schon 8 Items und der andere ist voll equipped. Da rechnet man 1 und 2 zusammen und kommt drauf, das ist ein Ding der Möglichkeit, in einer ID so viele Items rauszuholen. Das sind halt keine Unterstellungen, die man da macht. Es ist halt pures Wissen, dass die Leute das wirklich abusen.
Aber ihr habt da jetzt in keinster Weise irgendwas gemacht und habt ordnungsgemäß und den Regeln treu gespielt.
Wir haben nichts gemacht, weder den LFR noch das.
Ja, um zusätzlichen Loot zu bekommen, haben wir nichts exploitet. Ist nicht, dass ich wüsste.
Gut, dass wir ehrliche Leute dabei haben. Ansonsten, ich glaube, Raid-Vorbereitung soweit abgehakt, ein bisschen zu weit weggeschweift zu Betrügern etc. Kommen wir nochmal direkt zu den einzelnen Bossen. Derzeit scheint ja der erste Boss, wenn man die Instanz betritt, der schwerste zu sein, oder?
Der Endboss ist schwerer.
Okay, der Endboss ist schwerer, aber zumindest.
Also, das Problem beim ersten Boss, also im Prinzip 50% der Tries sind schon mal hinfällig, weil er auf falsche Plattform fliegt. Weil man kann sich im Prinzip direkt hinlegen, wenn er nach links fliegt, weil dann der Fight unmöglich wird. Dadurch, dass in dieser AE würde zu oft kommen, das schafft man nicht. Zweites Problem ist, der Fight ist besonders in der letzten Phase, wo der Boss dann in der Mitte vom Raum steht, unglaublich verbuggt. Er macht Abilities, die er nicht machen sollte. Und in einigen Tries macht er auch seine Abilities gar nicht richtig. Also dann wird der Fight wirklich extrem viel einfacher. Diesen Mind Control, es kann passieren, dass er den Mind Control einfach nicht castet. Oder dass er den AE nicht castet. Das ist total merkwürdig. Und auch so im 10er, im 25er habe ich gesehen, man ignoriert dieses Echo, was spawnt. Und zieht den Boss dann weg und zergt einfach nur noch. Ich weiß nicht, ob das im 10er möglich ist. Wir haben es nicht so gemacht. Wir haben das Echo gekillt. Aber bis dahin ist im Prinzip so, also das ist so die Schlüsselstelle. Wenn das Echo in der letzten Phase tot ist, dann kann nicht mehr viel passieren. Aber bis dahin, ja, ist gerade für die Tanks so die Hölle. Gerade was, ja, und wir mussten die Mobs positionen, dass die Tanks wirklich einfach mal sterben konnten. beim Dodgen von diesem Ring, den man avoiden muss.
Okay, Brain, ihr habt den Boss ja jetzt noch nicht down, oder?
Nee, wir hatten uns dazu entschlossen, dass wir ihn überspringen, einfach weil es gab wirklich, wie er schon sagte, viele, viele Probleme und der Hotfix, also ich weiß gar nicht, ob es jetzt dazu schon Hotfix gab oder ob das jetzt was genau anderes war, auf jeden Fall gab es ja schon Hotfixes dazu und ja, wir haben gesagt, wir machen einfach Boss 2 weiter, aus dem einfachen Prinzip, dass wir Angst hatten, dass der erste Boss so viel Zeit frisst und dass wir halt mit den zweiten, dritten, vierten, fünften sowieso noch Zeit brauchen, dass wir gesagt haben, wir überspringen jetzt und gucken, dass wir dafür mehrere Bosse down bekommen tatsächlich. Man möchte doch schnell vorankommen und wir haben den ersten natürlich getried. Und ja, das ist wie Xyl ja schon sagte, landet der Boss links, kannst du dich hinlegen. Das ist halt, finde ich, eine absolute Frechheit auch, dass man nicht bestimmen kann, wo der Boss landet, weil wenn er echt links landet, macht er seine Abschwächung, wie aus dem LFR Normal bekannt ist. Und ja, wenn davon zu viele Phasen kommen, das ist halt wirklich fies. Das macht auch richtig krassen Schaden. Und man kann nicht sagen, man macht jetzt eine Aura Mastery an oder so, weil das ist halt physischer Schaden, den kann man nicht reduzieren. Und, ja, das ist richtig krank.
Also lag es zum großen Teil am Boss-Design an sich und nicht an irgendeiner speziellen Fähigkeit, mit der ihr nicht klargekommen seid, dass der Boss jetzt noch nicht liegt.
Ja, richtig, das ist halt. Natürlich war es auch die Abschwächung an sich, wo wir anfangs Probleme hatten mit den Laufen, weil normalerweise kommen ja diese Soundwellen im Kreis um ihn herum und dann halt so in einem Bogen von ihm weg, mehrfach. Und dazwischen kommen ja auf heroisch noch diese, ich sag jetzt einfach mal, die grünen Blubs. Wenn man die trifft, kriegt man 300.000 Schaden. Einige haben sich bei uns wirklich schwer getan und haben sich öfters mal erwischen lassen. Der dann sterben als zwei Leute und zwei Leute ist im 10er meistens ein Vibe, weil wenn der eine nicht anken kann und der andere nicht gebattlerets werden kann, hat man sowieso Probleme. Deshalb ist es immer schwierig, wenn im 10er Leute sterben, im 25er kann man es irgendwo noch ab und an kompensieren, aber sterben im 10er ist wirklich, es darf nur einer sterben oder zwei, wenn es der andere in Charmies anken kann.
Wobei ja, das war unsere Erfahrung war im Prinzip, wenn in Phase 1, also Phase 1 sage ich einfach mal die ersten drei Plattformen, wenn da jemand stirbt, dann hat man schon große Probleme, weil wir ganz gerne den Battle Rats für die zweite Phase haben wollten. Wobei das bei uns dann auch relativ safe funktioniert hat.
Okay, Brain hat ja gerade schon.
Geht weiter. Und zu dem Auslassen vom ersten Boss, da gibt es ja auch heiße Diskussionen drum. Ich bin der Meinung, wenn man den ersten Boss auslässt, sollte man nicht möglich sein, die folgenden Boss im Orochimaru zu machen. Weil. Weiß ich nicht, das macht ja keinen Sinn.
Im Endeffekt irgendwo richtig, weil wir dürfen es nicht auf Hero spielen, wenn wir es nicht auf Normal geklärt haben. Warum sollten wir Boss 2 spielen dürfen, wenn wir Boss 1 nicht gelegt haben? Ich meine, wir dürfen den Endboss auch nicht spielen, wenn die anderen 5 Boss auch nicht auf Hero vorher liegen. Das ist eigentlich komplett richtig.
Gut, aber das gab es halt schon in diversen anderen Raid-Instanzen, dass man teilweise sogar absichtlich auswählen konnte, ne? Welchen Boss man nun zuerst angeht.
Wenn Bosse auf derselben Stufe stehen oder wenn Bosse explizit hintereinander kommen mit der Instanz, dann kann man sagen, okay, klassisches Raid-Prinzip, wir machen die Bosse der Reihenfolge nach und wenn man die Bosse der Reihenfolge nach nicht tötet, dann sollte man die späteren nicht auch töten. Wobei man da dann aber auch sagen muss, in so einer Instanz sollten die Bosse doch so aufgestellt sein, dass sie sich von der Schwierigkeit her auch wirklich steigern. Nicht, dass der erste so schwer ist, dass da kaum einer dran vorbeikommt, die nächsten vier dann einfach sind und der letzte dann wieder schwer ist. Da kommt ja auch dann der Reihenfolgeprinzip irgendwie nicht nach.
Ja, richtig, also den zweiten Boss, den haben wir ja dann doch noch gespielt gehabt und geschafft gehabt. Im Vergleich zum ersten war der von den Abilities, die er gemacht hat, relativ einfach gehalten, fand ich. Wir haben halt schnell rausgehabt, was wir wo zu spielen hatten bei dem Boss. Und vergleichsweise zum ersten waren wir wirklich so schnell dahinter gestiegen, dass am Ende nur Feintuning war und dann lag der auch wirklich schnell.
Der Unterschied zwischen dem ersten und zweiten Boss ist eben, dass im Prinzip der zweite Boss verändert sich fast nichts am NRC. Ist fast, also im Prinzip ist es der gleiche Fight. Der erste Boss ist auch noch ein ähnlicher Fight, aber im Endeffekt doch komplett anders, weil mal diese Echos spawnen, mit denen man zu kämpfen hat.
Okay, nochmal eine Frage an Zylia. Wir hatten es ja gerade schon von den Hotfix. Wann habt ihr angefangen, den Boss zu tryen? Der wurde ja, glaube ich, einmal bereits am Donnerstag, nachdem die heroische Version verfügbar war, genervt und dann nochmal einen Tag später.
Genau, im Prinzip, also ich glaube, ohne den Nerf wäre er im 10er nicht möglich gewesen. Also wenn immer neue Echos spawnen. In der letzten Phase, das wäre nicht gegangen. Anderer Fix war, dass das AE-Echo in der letzten Phase nicht mehr spawnen kann. Auch das, glaube ich, wäre immer ein Wipe gewesen im 10er. 25er wahrscheinlich auch. Ja, also die Fixes waren richtig. Wir haben direkt am ersten Tag angefangen zu tryen. Haben das Ausweichen geübt im Prinzip, bis es jeder drin hatte. Das hat dann auch ganz gut funktioniert. Aber wir haben auch noch ein bisschen gebraucht, als dann der Fix live war, weil das halt nicht bedeutet hat, dass der Boss jetzt reloaded ist, sondern dass die letzte Phase, dass da so ein bisschen der AND-Faktor rausgenommen wird, welches Echo spawnt. Also im Prinzip, wenn da dieses AE-Echo gespawnt ist vorher, dann hätte man sich schon wieder direkt hinlegen können, weil man das nicht gegenheilen kann. Ja, im Prinzip die Fixes waren nötig, damit er wirklich im 10er legbar war.
Hatte den war der vorher von irgendeiner Gilde schon großartig geklärt vor den Fixes?
Im 10er glaube ich nicht.
Im
Nein.
10er nicht. Method hatte ziemlich low percent wipes.
Okay. Ja, Paragon war auch so ziemlich fix unterwegs, aber ja, Paragon ist jetzt halt das 10er Aushängeschild und wenn die es nicht Präfix schaffen, dann keiner, weil die hätten ja auch an die 100 schieß mich tot Vibes.
Aber wir hatten insgesamt jetzt nicht 200 irgendwas Wipes, wobei man natürlich halt die Hälfte abrechnen kann für, ja, Bots
Ja,
fliegen nach
genau.
links.
Okay, ihr habt im zweiten Boss schon gesagt, da ändert sich nicht viel von normal auf heroisch und wenn man normal kann, kann man heroisch auch. Wesentlich leichter als der erste Boss und dennoch danach irgendwie enttäuschend, wenn man den ersten down hat, oder würdet ihr sagen, es passt noch rein? Ich meine, wenn ich einen Boss töte und der ist so furchtbar schwer wie der erste jetzt, und ich habe da 200 Twice gemacht, selbst wenn 50% davon eigentlich nur Instant-Sterben sind, und dann der zweite wieder relativ einfach ist. Irgendwie Enttäuschung an die Instanz oder hat euch das nicht gekümmert?
Ja, der erste Boss hatte schon fast Endboss-Charakter, finde ich. Also der von den Mechaniken war ja cool, der war einfach bloß unheimlich verbuggt. Wenn der später gekommen wäre, wäre es, glaube ich, besser gewesen. Und so war es schon ein bisschen enttäuschend, wobei ich ganz froh bin, dass im Prinzip der zweite Boss dann nicht noch schwerer gewesen ist. Weil, ja, dann wären wir wahrscheinlich seit die nicht mehr weit gekommen.
Hätte ein bisschen vielleicht tauschen müssen, den ersten Boss Platz 5 anstatt auf Platz 1 und dann wäre das alles irgendwann vom Rahmen gewesen, finde ich. Weil ja, der zweite Boss im Vergleich zum ersten, ich meine, wir haben den ersten zwar nicht down, aber der zweite im Vergleich zum ersten, was ich erlebt habe, ist ja doch ein bisschen in Anführungszeichen Tree Loot gewesen, dann als Vergleich einfach mal.
Ja, das stimmt.
Im Zweiten ist irgendwas Wichtiges, wo man sagen kann, okay, das ist ein Punkt im Encounter, wo man wirklich drauf achten muss und der könnte jetzt den kompletten Kampf wipen oder war er verhältnismäßig leicht?
Auseinanderstehen, damit zwei Leute diesen Damage-Debuff bekommen. Im
Richtig, und dann
10er
zusammenkommen,
habe
wenn
ich.
es wichtig ist.
Also im Prinzip, ja, es sind halt so diese Basics, die man im Normal Mode schon machen sollte, aber man nicht wipet, wenn man es nicht macht und im HC wird es halt bestraft, wenn man dann mal failt.
Das, was halt auf Hero zukommt, dieser Klingorkan, ist halt nichts, das ist gar nichts. Das ist einfach nur, er zieht alle zusammen und dann muss man, entweder macht man eine kleine Speed-CD an, so eine kleine Personal, oder läuft einfach nur straight davon weg. Das ist eigentlich eine lächerliche HC-Ability in meinen Augen gewesen.
Gut, kommen wir zum dritten Boss. Das ist Garalon, der ist ja jetzt gerade im LFA irgendwie der Schrecken aller Spieler und wird jetzt, glaube ich, schon wieder zum vierten Mal genervt. Teilweise nur fürs LFA, teilweise für alle Schwierigkeitsgrade. Was sagt ihr zum Boss?
LFR oder allgemein in allen Modi?
Jetzt im heroischen Modi explizit ist er jetzt genauso auch heroisch irgendwie. Auch so, dass man sagen kann, okay, er ist wirklich schwer, oder ist es einfach nur die Sache, im LFR sind es ja zufällig zusammengewürfelte Gruppen, teilweise auch noch auf normal. Und da muss man sagen, als zufällig zusammengewürfelte Gruppe hat man es nicht unbedingt mit Koordination und mit Bewegung etc. Ist das der Knackpunkt des Falls, weshalb er auch heroisch mit einer eingespielten Gruppe wesentlich einfacher ist als mit einer zufälligen Gruppe?
Jeder muss wissen, was er tut, besonders die Tanks. Und das wissen die Tanks im LFR meistens nicht. Ja, deswegen ist er wahrscheinlich im LFR so schwer. Doch. Ich habe ja schon eine Menge Fixes, glaube ich. Nach den, keine Ahnung, wie viel Nerfs noch kommen zu dem Boss im LFR, ja. Man kann ja jetzt im Prinzip machen, was man will und wipe nicht, wenn man angemessene DPS hat und hier auch. Also. Ja.
Okay, Wayne, ihr habt den Boss getried, oder? Auf Heroisch.
Ja, muss ich aber sagen, wir haben am Anfang von der Taktik gelesen, wo ein Schurke als zweites dran steht. Und ja, da haben die halt mit dem Schurken erst gespielt gehabt, weil da muss ja irgendwie auch Schaden auf die Beine kommen. Und da war halt der Monk wieder ganz toll, vom Schaden her. Deshalb war ich leider nicht dabei bei den Tries und wir hatten gestern einen Raid-Ausfall. Daher kann ich dazu nichts sagen.
Ja, na, im Prinzip bei dem Boss gab es auch im HC einen Bug. Der war im Prinzip, es gibt ja diesen Damage-Multiplier, wenn man in dem Weak Spot drin steht. Also in dieser Zone, wo da mehr Damage auf das Bein dealt. Und wenn man dann im Prinzip auf den Boss gekleeft hat, hat man trotzdem Bonus-Damage gemacht. Und das wurde dann gefixt. Jetzt ist der Boss von den DPS-Anforderungen her wahrscheinlich ein bisschen größer, aber immer noch nicht so ein großer Deal.
Das war auf allen Schwierigkeitsgraden dieser Bug, glaube ich, nicht nur auf heroisch.
Kann sein, aber im Prinzip in den anderen Modi wahrscheinlich hat man
Der
Enrage
Enrage-Timer ist,
sowieso
glaube
nicht
ich, auch
mittel.
wieder um eine Minute hochgesetzt, damit das auch passt.
Nee, der
Und
wurde schon mal hochgesetzt, der bleibt jetzt, glaube ich, gleich.
naja, wann er hochgesetzt wurde, der wurde so oft genervt und ich habe. Da habe sogar ich den Überblick verloren, was jetzt wo dazu kam, heute auch schon wieder. Sonst was bei dem Boss, wo man wirklich darauf achten muss, was irgendwie heraussticht oder einfach nur abfarmen. Oder durchrennen. Abam, naja, ist
Ja,
heroischer
man
Boss.
muss natürlich koordinieren, wie die Leute, also im 10er ist man darauf angewiesen, wahrscheinlich, ja, im 25er auch, dass diese Pheromonspur alle legen müssen im Prinzip. Man kann nicht rotieren mit drei, vier Leuten, sondern braucht ein paar Leute mehr, dass alle wissen, was sie zu tun haben. Das ist so der Schlüssel.
Koordination. Der vierte Boss, das ist ja wieder so ein Boss mit vielen Adds. Persönlich, ich hasse sowas, ja, einfach weil es auch dann zum Tanken ätzend ist. Wie seid ihr denn angegangen, Sylia? Ich weiß, Brain hat ihn jetzt noch nicht down und auch noch nicht getried, da musst du jetzt mal ein bisschen was zu sagen. Oder ein bisschen mehr.
Der Boss ist einfach. Im Prinzip, ja, im Prinzip muss man einfach nur die Heiler kicken. Das ist ganz wichtig. Also das darf niemand verraffen. Die Ranges müssen auf Zack sein, wenn es darum geht, die ganzen Windbombs ablegen und was auch immer. Weil im Prinzip, man tötet eine Add-Truppe und in 45 Sekunden respawnt die. Das ist so die Änderung im HC. Aber immer wenn diese Gruppe down geht, kriegt der Boss einen Debuff, wodurch er 600% mehr Damage bekommt. Das heißt, man kriegt ihn unheimlich schnell down, man dealt die Adds, der Debuff ist auf dem Boss, man dealt den Boss, man tötet wieder Adds, man dealt auf den Boss und das macht man halt bis zum Ende und irgendwann liegt er einfach. Für uns war ein bisschen hart, weiß ich nicht, haben wahrscheinlich auch viele so gemacht. Wir haben mit einem Tank gespielt, zwei Heilern. Und wenn dann unsere Leute mit dem Purgen nicht ganz fit waren, also diesen Buff runternehmen, den die, ich weiß nicht genau, welche Adds den casten, wodurch die Adds oder der Boss mehr Schaden machen, ja, dann kann das unter Umständen mal führen, dass der Tank in einer Sekunde umkippt. Aber das war halt so unsere Taktik und ja, hat uns nicht weiter behindert. Irgendwann war er dann down. Hat nicht zu viel Zeit
Also
gedauert.
bei dir klingt das jetzt so, als wäre es der einfachste Boss in der Instanz. Kommt das hin, oder?
Nein, nein, nein. Also er ist trotzdem viel Koordination, aber ich denke, also der zweite Boss, der dritte Boss, der vierte Boss nehmen sich nicht viel. Sind alle nicht
Okay,
unheimlich
aber
schwer.
gut. Kommen wir zum fünften, würde ich sagen. Das ist ja der Ember
Amberformer
Former.
Unsock.
Genau. Ich muss sagen, die ersten vier Bosse, da hört man öfter mal drüber was. Die Bosse sind auch die, die man so als Standard-Raider, als normaler Raider auch im Normal schon mal gesehen hat oder zumindest gehört hat. Und so ab dem fünften auf Normal oder auf Heroisch, da tut sich das nicht mehr so viel. Ja, ich würde ihn ein bisschen mit solchen Mordos, ICC, vergleichen, oder mit dem Ad.
Ähnlich, aber eigentlich doch ganz anders.
Wie so oft. Erzähl mal kurz ein bisschen mehr zu dem Boss, auch auf Heroisch, was macht denn aus, damit auch jeder ein Bild davon hat. Wenn wir sagen, okay, wir reden über die und die Fähigkeit, dann kann man sich
Ja.
das schlecht vorstellen, wenn man da persönlich noch nicht bei war.
Also zu viel von unserer Taktik möchte ich nicht erzählen, weil der Boss ist wirklich in meinen Augen ziemlich hart.
Du
Also
musst uns jetzt nicht deine Geheimnisse verraten.
schwerer als der erste im HC. Im Prinzip, wenn man in die Monstrosität vier Knöpfe drücken, ja, alle machen was anderes. Und im Endeffekt steht der Fight eben daraus, irgendwie, dass man die Leute aus dieser Monstrosität haut, die aber einen Damage-Debuff auf den Boss decken. Also im Prinzip, wenn die eine Ulti drücken, kriegt der Boss 10% mehr Damage. Und das stackt und stackt und stackt. Und im HC möchte man eben, dass dieser Debuff so hoch wie möglich stackt, damit man in der letzten Phase, in der im Prinzip nur noch E-Damage reinkommt und man den Boss dealt, den so schnell wie möglich runternuket.
Läuft dieser Debuff irgendwann aus oder hält er einfach, bis der Boss tot ist?
Nee, nee, der hat 15 Sekunden. Also man hat eigentlich ein ganz gutes Zeitfenster, den immer zu refreshen. Aber das kann tricky werden, weil in der zweiten Phase spawnt noch diese Monstrosität, die man auch noch dealen muss. Ja, das muss man ein bisschen timen.
Das ist eigentlich die Frage des Timings, ist da dann sehr wichtig und die Monstrosität, die er beschwört. Plus dann die Monstrosität, in der ein Spieler steckt, plus Boss selbst. Viel zu handeln, was ihn so schwer macht, oder ist es der Schaden, der ihn so schwer macht?
Ja, es ist so die Gesamtheit. Also die Timings müssen alle stimmen. Dann darf man kein, gerade im Zehner darf man keinen Bad Luck haben. Wenn im Prinzip, es kann jeder verwandt werden in der zweiten Phase, außer die Tanks. Und wenn da ein Heiler reinkommt, wenn man schon nur mit zwei Heilern dealt, ja, das könnte unter Umständen werden.
Sie hat bei dem Boss auch durchgehend zwei Heiler.
Genau. Man braucht auch nicht mehr, denke ich.
Okay, ansonsten am besten sind die Idee. Gibt es irgendwelche Vorzüge oder ist da vollkommen egal, wer übernommen wird, solange es unbedingt einen Heiler trifft?
Also im Prinzip machen alle den gleichen Damage in dieser Monstrosität. Was natürlich blöd irgendwie, wenn so der Main-Dealer wegfällt. Keine Ahnung, bei uns erfahrungsgemäß sind Mages extrem viel, Eulen sind bei dem Fight auch krass, was Adsbomben angeht, immer diese kleinen Blubs, die kommen. Da ist es, also wenn man es aussuchen kann, dann nimmt man wahrscheinlich den DD, der den wenigsten Schaden macht. Ja, das, aber sonst, also im Prinzip ist es egal, welcher DD reinkommt. Es macht den Fight jetzt nicht unheimlich viel schwerer oder einfacher. Bloß, es sollte keiner sein.
Gut, bleibt eigentlich nur noch der Endboss, die Großkaiserin. Von einer Ich weiß noch, von der Beta-Phase her war nie wirklich was über sie bekannt und selbst jetzt, ich kann zum Beispiel nicht sagen, was sie kann. Also von den ersten fünf Bossen weiß ich ungefähr, worum es geht. Beim sechsten, ich habe keine Ahnung. Brain, habt ihr euch über den sechsten bereits informiert oder sitzt ihr da noch und brütet über Bosse, die in eurer Reichweite sind?
Wir hatten, als wir da Normal vorstanden, haben wir nebenher dann ein bisschen darüber geredet, was dazukommen würde und was halt anders ist, aber explizit damit auseinandergesetzt, dass wir jetzt sagen, wir konzentrieren uns jetzt richtig auf diesen Boss, haben wir noch nicht, weil ja, wir müssen natürlich Boss 1 bis 5 legen, damit wir den überhaupt spielen können. Deshalb liegt unser Hauptaugenmerk noch nicht auf den Endboss, aber nebenher wird natürlich immer alles angeschaut, sei es Kill-Videos von irgendwelchen Gilden, die einen Down haben oder irgendwelche Guides, Logs etc. Informiert wird sich, aber wir machen jetzt gerade kein großes Hyopai daraus, dass wir wirklich auf diesen Boss abzielen.
Okay, Celia, vielleicht mal kurz einen Überblick, was kann der Boss? Also wirklich nur, was machen seine Fähigkeiten? Du musst jetzt nicht dein
Ach
Geheimnisrezept
so, ja,
verraten, wie er mit diesen Fähigkeiten umgeht.
wir haben selbst noch nicht die Safe-Taktik. Also, wir haben gestern im Prinzip angetried, ein paar Stunden. Der Fight ist irgendwie sehr chaotisch. Also, wir sind noch nicht so weit gekommen, was unsere Taktik angeht, dass wir jetzt irgendwie nah am Kill wären. Im Prinzip eine große Änderung ist, wir spawnen ja mal diese zwei Dissonanzfelder, die irgendwann explodieren. Und irgendeins von diesen Dissonanzfeldern wird nach 10 Sekunden spawnt so ein Char drin, der einfach die ganze Zeit AE-Damage macht. Also im Prinzip, bis dieses Feld hochgeht, kommt AE-Damage auf die komplette Gruppe. Und ja, wir wissen selber noch nicht richtig, wie wir damit umgehen müssen. Wahrscheinlich ist ein Diszi ziemlich stark in dem Fight. Ja, viel am Fight selber ändert sich nicht. In der Ad-Phase ist man darauf angewiesen, dass man die Ads kitet. Aber
Ansonsten noch mal einen kurzen groben Überblick. Ich denke auch, dass es viele Hörer jetzt nicht unbedingt wissen, was er auf normal kann, einfach weil sie da noch nicht stehen.
okay. Also im Prinzip in der ersten Phase steht der Vorteil darin, man tankt ihn irgendwo. Alle Rangers werden gesplittet, kriegen die ganze Zeit irgendeinen Damage. Dann spawnen an zwei Positionen so kleine Void Zones. Eine Energy Bar haben. Wenn die Energy Bar auf 0 ist, dann explodiert die. Und wenn Spieler sich da reinstellen und Casts wirken, dann geht die schneller hoch. Und das möchte man eben, dass nicht beide Felder gleichzeitig explodieren. Deswegen stellt man irgendeine Leute rein, die sie runter nuken, indem sie Casts da drin wirken. Dann explodiert eine, man zieht den Raid hoch, dann explodiert die andere, man zieht wieder den Raid hoch. Das passiert zweimal. Dann kommt die zweite Phase, in der spawnen Adds, zwei dicke, sechs kleine. Der eine Tank schnappt sich die sechs kleinen, kitet die oder tankt die straight. Kommt aufs Skill drauf an oder ja, welche Tankklasse man hat. Der andere Tank schnappt sich die zwei dicken Adds. Und man möchte in dieser Add-Phase, möchte man so Gefängnisse bauen, so Fallen. Im Prinzip die kleinen Adds lassen so hart spawnen auf dem Boden, wenn man das zusammenzieht. Also wenn man durchläuft, bekommt man einen Debuff und wenn man dann durch so eine andere Fläche läuft, entsteht so eine Mini-Trap und wenn man das fünfmal gemacht hat, dann entsteht eine richtige Falle. Wenn man da das große Add reinzieht, dann tickt das einfach down und stirbt. Das heißt, man möchte zwei Fallen bauen, zieht die dicken Adds da rein und dann beginnt wieder die erste Phase. Und in der
Klingt
letzten
nach einer
Phase nur noch
interessanten
Gefährge.
Mechanik.
Ja, ist eigentlich ganz lustig gemacht. Und irgendwie ab. Ja, das Ganze wiederholt sich so lange, bis man auf 30% ist. Da geht der Boss in die letzte Phase, macht viel Damage, man hält das gegen. Ja, und irgendwann liegt er dann.
Wenn man Glück hat.
Genau.
Oder einfach nur gut ist. Und du würdest sagen, der Endboss ist in diesem Fall wirklich der schwerste Boss der Instanz, oder?
Ja, würde ich sagen.
Also nicht so wie Drachenzoll, wo viele Leute sagen, okay, Spine ist schwerer als der wirkliche Endboss, zumindest dann auf Heroisch.
Nee, würde ich nicht sagen. Also der ist wahrscheinlich der Schwächste.
Okay, würdest du auch sagen, ist es dann auch von der also von der Mechanik, vom Aufbau, von der Schwierigkeit, ein würdiger Endboss für diese Raid-Instanz?
Wahrscheinlich schon, ja. Wobei, ich finde das immer so nervig, wenn immer die ganze Zeit Adds spawnen. Ich würde gerne wieder einen Fight sehen, irgendwie, der ohne Adds auskommt. Auch wenn das irgendwie immer so. Es muss ja kein Patchwork-Fight sein, aber ich finde immer diese ganzen Adds, finde ich immer. Ich habe was gegen Adds. Und von den Mechaniken her definitiv hart, wahrscheinlich hohe DPS-Anforderungen, um den Enrage nicht zu hitten. Und Highlight-Tech sowieso extrem hart. Also der wird nochmal so ein Knackpunkt sein. Ich bin gespannt, wer den als zweites und Zehner legt. Nach Paragon.
Was er dann auch deutscher First Kill wäre, wenn der jetzt von einem deutschen Gilde getötet wird, was noch nicht passiert ist.
Genau. Wobei ich leider glaube, dass gerade die 25er-Gilden haben schon ein paar Tage mehr gedreht. Da wird dem nächsten Kill folgen. Ja, mal schauen, wie wir uns einreihen können.
Ja gut, man. Ja, denkst du?
Wenn wir jetzt gerade zwei Leute aus dem Progress-Bereich hier haben, das ist ja, der Cataclysm-Content war da ja sehr enttäuschend im Progress-Bereich. Ne? Würdet ihr sagen, dass man das jetzt mit den jetzigen Raids alles richtig gemacht hat? So abschließend, weil den Endboss haben wir ja jetzt quasi schon fertig diskutiert.
Also ich finde, die erste Instanz fand ich gut, das Mogoshan-Gewölbe. Die zweite Instanz hat der Praktikant designt. So meine.
Oder die Putzfrau.
Genau, es ist einfach verbuggt, unendlich verbuggt. Und es macht keinen Spaß. Also die zweite Instanz ist sehr, sehr enttäuschend.
Ja, das ist halt. Ja. Ja, das ist halt wirklich sehr enttäuschend, wenn die Dinge verbuggt sind. Ich meine, sie haben eine gute Sache gemacht, dass sie jetzt, ja, sagen wir mal, auf einer Seite eine gute Sache gemacht, dass die nicht wirklich jede Instanz gleichzeitig rausgehauen haben, wie damals zum TF-Content, sondern sich das halt nach und nach erarbeiten muss. So finde ich, fällt aber ein bisschen die Freiheit weg, dass man jetzt sagt, man macht als Deal das als erst, die andere Gilde macht das oder hast du nicht gesehen. Ja, da haben wir ein bisschen diskutiert, auch interne Gilde, was man jetzt besser findet, aber ist halt, glaube ich, im Endeffekt jedem seine Sache. Aber ich finde, wenn sie schon nach und nach alles rausbringen, dann sollten sie es auch gescheit getestet haben, so dass man sagen kann, wir können das jetzt auch wirklich spielen, wenn es was jetzt kommt, ist es fertig und nicht. Wir müssen jetzt nochmal Bug-Reporting machen. Wir sind ja hier nicht auf Beta, wir spielen auf dem Live-Server, finde ich.
Richtig gut, das ist schon klar. Aber ich meine jetzt mal rein auf den Schwierigkeitsgrad bezogen, wenn jetzt die Bugs nicht da wären. Weil im Cataclysm-Content war es ja wirklich so, dass nahezu jede Instanz oder jede Raid, der rauskam, war ja quasi innerhalb von kürzester Zeit komplett clear.
Ist ja der jetzt auch. Also gerade sieht man ja bei den 25er-Gilden. Da ist die Instanz auch wieder nach 4, 5 Tagen clear. Aber ja, es ist Mechaniken sind auch nicht so hart, dass die Bosse, glaube ich, so lange dauern könnten. Man könnte sie viel härter tunen. Die Mechaniken an sich sind alle relativ einfach.
Okay.
Na gut, wir sind auch noch am Anfang des Add-ons und ich glaube, das ist schon, ja, das ist so gedacht, dass die Bosse nicht wirklich so knackig sind. Da wollte Blizzard wahrscheinlich wieder ein bisschen benutzerfreundlicher sein, und die Leute nicht erstmal irgendwie echt in den LFR jagen oder hey, ihr müsst jetzt, auf dieses Drop-Luck der Epics aus den Früher-Inis hoffen, sondern halt, dass man auch mit schlechteren Gear vorankommt. Deshalb ist es noch nicht so krass. Also ich hoffe, dass, die nächsten Raid-Instanzen mit den nächsten Tier-Sets auch ein bisschen knackiger werden.
Bevor wir jetzt auf zukünftige Ereignisse abschweifen, gut, das Mogushin-Gewölbe war ja schon Herz der Angst, das ist die zweite Instanz. Und würdet ihr sagen, das Herz der Angst ist im Grunde schwieriger als das Mogushin-Gewölbe, sodass man sagen kann, man sollte, wenn man als frische Gilde jetzt anfängt, und man hat LFR ein bisschen Equipment, man hat ein paar heroische Sachen. Und sagen wir, man fängt jetzt frisch an, die Raid-Instanzen sind offen. Sollte man jetzt mit dem Mogushan-Gewölbe wirklich anfangen, weil man sonst im Herzen nicht klarkommt, oder kann man sagen, okay, es ist egal, was wir machen?
Solange man Normal Mode macht, das ist egal, denke ich. Im AC-Content würde ich wirklich erst Mogushan-Gewölbe gehen, dann hätte ich Angst. Aber im Normal Mode, das ist eigentlich egal, wenn man passables Gear hat, dann kann man alles schaffen, wenn man nicht allzu schlecht spielt.
Ja, richtig, also. Mogushan war jetzt nicht das, was man eher so sagen würde. Das war jetzt irgendwie sehr, 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 sehr viel einfacher, dass man sagen kann: oh, Leute, geht da unbedingt rein. Sondern halt, es ist irgendwo auf Normal gleichbleibend fast. Es ist da und da ist ein Boss mal schwerer als der andere, aber das ist halt auf den Instanzen auch aufgeteilt, finde ich.
Okay, auch für Rusch vielleicht das Mogushan-Gewölbe einen Tick leichter und auf einen Tick vielleicht nur, oder?
Ich würde nicht sagen, also ja, doch, leichter. Vielleicht ein bisschen mehr als ein Tick, aber das nimmt sich nicht so viel.
Also wie gesagt, ich finde, es sind halt, wenn man jetzt alle Bosse in einen Haufen schmeißt, ist halt davon da Bosse, von da Bosse und so wirklich sagen, dass es einen jetzt so viel einfacher ist, würde ich irgendwie nicht. Das ist halt
Gut,
auch
okay,
nur normal so
die.
gesehen.
Na ja, gut, okay, die Grenze, also der Abstand zwischen der Ausrüstung, das ist ja auch so gut wie nix. Da eine großartige Schwierigkeit dahingehend einzubauen, war vielleicht auch gar nicht möglich. Weswegen ich frage, weil, wie würdet ihr das sehen? Also es ist ja so, man hat dann drei, wenn die Terrasse dann kommt, drei Instanzen von Anfang von Pandaria und alle stehen zwar ein bisschen mit dem Equipment auseinander, aber sind ungefähr gleich schwer. Findet ihr das besser oder wie zum Beispiel zu BC war oder so, wo dann wirklich die Instanzen so einen krassen auch ausrüstungstechnisch auseinander lagen, dass man sie wirklich in einer Reihe machen musste?
Ja, also ich fand das in BC eigentlich besser gehandelt. Jetzt haben wir im Endeffekt T14 und T14 ist irgendwie aufgesplittet in mehreren Gegenstandsstufen. Ich meine, klar, damals gab es Gegenstandsstufen nicht, aber damals war auch klar, das Karazhan-Gear war schlechter als Black Temple zum Beispiel. Und ich fand das damals besser gehandelt. Es waren mehrere Instanzen draus. Man musste erst die eine wirklich clear machen, damit man überhaupt in die andere rein kann. Und halt mit den ganzen Pre-Quests, also die ganzen Questreihen und so, sind vielleicht abschreckend. Die müssen nicht unbedingt sein. Aber dass man halt wirklich erst in den einen Raid muss, da irgendwas erfüllen muss, damit man in den nächsten kann und die auch vom Schwierigkeitsgrad her wirklich auseinander liegen und komplett anderen Loot geben, fand ich persönlich besser.
Julia, deine Meinung?
Ja, also ja, so, verstehe nicht ganz, warum ja, warum nochmal der Content in zwei verschiedene Gegenstandsstufen eingeteilt wurde, das ist mir ganz klar. Aber ich finde das nicht schlimm, wie es ATM ist. Früher war es vielleicht ein Tick besser, aber jetzt, ich finde es nicht so schlimm. Keine Ahnung, mir gefällt das System.
Wenn ihr euch was auskündet, wie schwer sollte dann die Terrasse zumindest auf Fero getrimmt sein?
Ich habe Angst, dass die Bosse wirklich extrem hart werden. Wir haben alles auf der Beta getestet. HC. Auf der Beta war alles, ja, overtuned, klar, wie es auf der Beta mal ist. Man will eigentlich nur schauen, ob die Mechaniken funktionieren. Ja, ich habe Angst vor dem Endboss und vor dem dritten Boss, gleich Shi, weil der wird. Ich habe Angst, dass das im Prinzip wie Spine in Dragon Soul wird. Halt im Prinzip wieder so ein Fight, wo man Klassen stacken muss. Die einfach im Laufen casten können oder im Laufen heilen können. Weil im Prinzip so der Knackpunkt in dem Fight ist eine Phase, du wirst zurückgeschleudert, musst dagegen anlaufen und musst in der gleichen Zeit aber noch auf den Boss dealen. Und ja, da habe ich ein bisschen Angst vor.
Okay, ja, die Terrasse wäre schon morgen oder heute, je nachdem, wann die Zuhörer da jetzt den Podcast angeklickt haben, freigeschaltet, also am Mittwoch, den 14. Zumindest auf normal. Die heroische Version kommt ja dann ein bisschen später. Wie schafft ihr das? Also sagt ihr, okay, wir machen unseren Raid-Content, den wir jetzt haben, in Mein Herz der Angst, Zydia dann mit dem Endboss, Brain mit Boss 3 und 4. Machen wir noch fertig und kümmern uns erstmal nicht um die Terrasse oder macht ihr das nebenbei und sagt, okay, wir gehen dann auch schon mal normal rein, schauen an, was die Bosse machen können und überlegen uns eine Taktik, wie wir dann am besten anfangen, sobald Herosch rauskommt.
Wir werden die Instanz so schnell wie möglich clearen. Ich weiß noch nicht, ob wir wieder mit zwei Gruppen reingehen, so wie wir jetzt in der ersten und der zweiten Instanz gemacht haben. Ja, und dann weiter progressen am Endboss. Hoffentlich ist der dann da ums nächste Woche, dass wir dann komplett durchstarten können. Der Terrasse.
Machen also ähnlich. Wir gucken, dass wir Mogoshan das wieder machen, damit wir da ein bisschen Gear rausziehen. Und ich denke mal, es wird ein bisschen Progress erst werden, dann nochmal im Herz der Angst. Und Terrasse wird halt wird nicht viel einnehmen bei uns. Wir werden gucken, dass wir vielleicht einen Tag da verbringen, was HC testbar ist im Normal, gucken wir, dass wir da mal machen. Aber dass wir jetzt wirklich sagen, wir gehen da rein und breiten uns supermäßig vor, wird es glaube ich nicht sein, weil wir hängen ja doch mittlerweile ein bisschen zurück, was wir aufholen müssen erstmal.
Also, Brain, bei euch ist es da noch nicht so, wenn die Instanz wirklich auf Heroisch rauskommt und ihr sagt, okay, wir hatten jetzt vielleicht mal eine schlechte Woche und ein paar Raid sind ausgefallen und ihr steht vielleicht einmal am 506. Boss und habt das Herz eigentlich noch nicht clear. Also auf normal schon, dass ihr theoretisch Terrasse rein könntet und vielleicht auch die Terrasse nebenbei mal geklärt, dass ihr heroisch rein könntet. Würdest du dann sagen, deine Gilde sagt, wir hören mit dem Herz der Angst auf, machen das vielleicht nochmal nebenbei oder später und widmen uns jetzt wieder dem zu End Content Ways und versuchen halt die Bosse in der Terrasse auf heroisch down zu kloppen und dann vielleicht einen guten Platz zu kriegen im World Ranking?
Boah, ich muss sagen, darüber haben wir noch gar nicht so wirklich geredet, aber ja, wir müssen halt erstmal gucken, wirklich, wie das Herz der Angst läuft. Vielleicht ist es ja möglich, dass wir irgendwie am Donnerstag oder Freitag wirklich durch sind. Ich meine, dann sind es vielleicht 1 bis 2 Tage weg. Ich glaube, es ist auch ein bisschen sehr utopisch, aber man kann ja nie wissen. Und ja, nächste ID ist ja noch normal. Mal gucken, was da rauskommt. Und wenn halt wirklich absehbar ist, dass wir Herz der Angst doch noch gut downkriegen, dann denke ich mal, werden wir erst das Herz der Angst machen. Und lassen halt den einen Tag verstreichen, weil nochmal eine HC-ID, Herz der Angst, wäre auch wiederum nochmal mehr Gear für Terrasse, was halt natürlich durchaus wichtig ist, vor allem was Z-Teile angeht.
Also, natürlich, die es da halt gibt. Gear gibt's dann, aber dann haben natürlich die anderen Gilden schon wieder vielleicht auch nur einen Tag oder zwei Vorteil, wenn ihr da dann nochmal sagt, okay, wir gehen den Tag jetzt Herz der Angst, ist euch dann das Ranking nicht ganz so wichtig? Ihr habt dann über einen besseren Start? Doch.
Natürlich, aber wie gesagt, wir müssen erstmal gucken, was die Terrasse die Terrasse-ID auf jeden Fall auf Normal bringt, weil wir haben ja noch eine ganze Woche für das Herz der Angst-Hero Zeit im Endeffekt. Also Herz der Angst ist weg für uns, ist klar. Und wenn wir das in der nächsten ID hinkriegen, haben wir noch, dann können wir wirklich noch die Terrasse gescheit angehen, denke ich mal.
Okay, Silja, du meinst, du gruselst dich ein bisschen vom dritten Boss, weil er ähnlich so ein Content-Blocker wie das Spine darstellen könnte. Sonst irgendwas, was du für das Beta weißt oder bisher schon, wo du sagst, okay, das könnte in der Terrasse hart werden und da muss man gucken.
Ich bin auf den Endboss extrem gespannt, weil der funktioniert. Also, der ist so ähnlich wie Ragnaros im HC. Du ab irgendwie 30% fliegt der mit den Leuten weg und kriegt im Prinzip noch eine zusätzliche Phase spendiert. Da bin ich extrem gespannt drauf. Ich mag sowas, wenn irgendwie im HC die Bosse noch irgendwas ganz anderes können, was man im HC noch nicht gesehen hat.
Den konnte man ja, zumindest das Ende, glaube ich, gar nicht in der Beta testen, oder?
Nee, man konnte weder den Endboss aus dem Herz der Angst, noch den Endboss aus der Terrasse im Heroic Mode testen. Aber auch der HC-Test, also wir haben den HC-Test im 10er gemacht und wir hatten das Gefühl, dass die HP von den einzelnen Ads aus dem 25er genommen wurden, also der war Katastrophe. Wahrscheinlich wieder nur, um Mechaniken zu testen.
Wahrscheinlich. Also ihr freut euch dann und lacht, was am Ende des Bosskampfes da passiert.
Definitiv, ja.
Gut. Ansonsten, ich hab's ja vorhin schon mal gesagt, Patch 5.1 kommt wahrscheinlich bald und bezüglich Raid-Content sieht das ja ein bisschen mauer aus. Also es kommt keine neue Raid-Instanz, dafür ein Upgrade-System für eure Gegenstände. Habt ihr euch damit schon mal beschäftigt? Beziehungsweise, wie hat das Auswirkungen auf eure Raids? Ich meine, vielleicht schafft ihr noch alles clear, dass man sagen kann, okay, man hat den aktuellen Raid-Content fertig, aber man kann trotzdem noch besseres Gear kriegen, indem wir jetzt weiter Tapferkeitspunkte etc. farmen. Ist es für euch dann noch mehr Motivation, wieder reinzugehen und zu sagen, okay, wir haben vielleicht nochmal einen zusätzlichen Raid-Tag? Oder sagt ihr dann, gut, wir verringern unseren Content jetzt und wir haben alles clear und besseres Gear brauchen wir eigentlich nicht?
Besseres Gear braucht man immer. Das ist, wir sind am Anfang des Add-ons, es werden noch mehr Instanzen folgen und wir müssen das Best-in-Slot-Gear aus T14 rausholen. Es ist, es steht außer Frage, ob man da jetzt sagt, man macht langsam oder so. Wir werden definitiv immer diese 3 Instanzen so lange abfahren, bis jeder das Gear hat und der nächste Content rauskommt. Und ich glaube mal, das wird bei Xylia genauso sein und bei jedem anderen Progress-Guild auch. Alles, was wir jetzt an Gear mitnehmen, wird definitiv irgendwo einfacher sein im nächsten Content.
Jo, also Instanzen abgefahren bis zum nächsten Content wahrscheinlich. Ich finde dieses Upgrade-System schon wieder unheimlich dämlich, weil Blizzard im Prinzip wieder den Content strecken möchte. Und will, dass man wahrscheinlich mal diese Gammel-Innis alle abfarmt für die Punkte. Also nicht, finde ich, mag ich nicht.
Na, eigentlich setzt ja nur das Item-Level vom besten Slot geht einfach ein bisschen höher. Das beste Slot ist immer noch das, was du aus Instanzen kriegst, und das verbesserst du dann durch Tapferkeitspunkte.
Eben, aber im Prinzip Blizzard weiß nicht, was sie machen sollen und implementieren dann einen Weg, wie man sein Item-Level selber verbessern kann, wodurch man einfach, also wer viel farmt, wird das auch schnell haben.
Also hältst du es quasi wieder einfach für eine künstliche Content-Streckung,
Ja,
die
definitiv.
für Beschäftigung sorgen soll, weil die Entwickler zu langsam sind quasi?
Ja.
Okay, eine
Also nicht
Wait-Instance
zu
dann auch.
langsam, mich würde es nicht stören, wenn es sowas nicht geben würde. Ich meine, wir hatten jetzt, wahrscheinlich werden wir noch einen Monat Content haben, oder 3 Wochen oder so. Und dann wieder 4, 5 Monate Pause, da habe ich kein Problem mit.
Gut, Blizzard will ja schneller Patches nachliefern, das haben sie gesagt. Und sie haben aber auch gesagt, dass dann nicht mit jedem Patch tatsächlich eine Wait-Instance kommt. So, und viele Leute haben sich beschwert, dass man einfach so lange warten muss, bis was kommt. Und man muss es so sagen, wie es ist: der größte Teil der Kunden sind Casual Gamer und nicht Hardcore-Gilden. Für Casual Gilden ist das mit dem Item-Upgrade vielleicht ganz angenehm, etc. Und man bietet als Top-Gilde. Gut, man kann dann Punkte farmen und hat vielleicht sogar eine
Es
Woche
ist,
länger
nein, nein,
zu.
es ist eben wie, erst ist eben wieder ein Must-Have, dass man das macht. Wenn man
Das
wieder oben mitschen möchte. Das ist leider so. Also
auf
muss.
jeden Fall. Nur werdet ihr dann halt so schnell wie möglich das farmen, oder man kann ja dann ungefähr absehen, dass man.
Kommt drauf an, wie weit im Content sind. Wenn alles clear ist, ja, steht das jetzt nicht an oberster Stelle.
Ja, es wird ja dann wahrscheinlich in den nächsten 2, 3 Monaten keine neue Wait-Instanz geben, und ihr hättet ja dann theoretisch Zeit, euch jetzt nicht zu sagen, okay, wir brauchen das nächste Woche, weil dann kommt ein neuer Wait oder so, sondern man kann ja sagen, okay, wir brauchen das alles in 2 Monaten, wir müssen jetzt nicht 7-mal die Woche waiten, sondern nur 6,5.
Naja, wenn der Content clear ist, dann raidet man ja sowieso nicht 7-mal die Woche, oder?
Ja gut, okay, stimmt auch wieder.
Ja, also das ist
Was?
nur noch Abfarmen angesagt und verbringt 1 bis 2 Tage da drin, wenn es
Ja,
gut
das ist
läuft.
das, was ich jetzt gerade gefragt hätte, weil es gibt ja auch tatsächlich noch Gilden, habe ich neulich festgestellt, wenn die ihren Content, den sie sich soweit als Ziel gesteckt haben, clear haben, stellen die einfach alles ein.
Nein, unverständlich für mich.
Ja.
Also, ich sag mal so, wenn es jetzt in Dragon's Hall gewesen wäre und man gesagt hat, wir möchten jetzt das noch machen und wir hören dann auf und warten bis MOP. Ich meine, okay, das Gear daraus braucht man nicht mehr. Das ist halt ein Luxus-Level-Gear, sag ich mal, damit man halt schneller hochkommt, was halt natürlich auch wichtig war. Aber in Situationen wie jetzt im ersten Content, für mich ein No-Go, wir brauchen die Items, das ist ganz klar.
Okay.
Ja,
Ja,
schließe ich mich an.
was mir dann vielleicht noch allgemein auffällt, ich sag mal, der Pro-Bereich beziehungsweise der Progress-Bereich in WoW hat sich ja relativ, ja, zurückgezogen, kann man nicht sagen, aber ist ein bisschen aus der Öffentlichkeit rausgerückt oder abgerückt. Man hört ja lange nicht mehr so viel von Gilden wie For the Horde früher oder ähnlichem. Jetzt, wie seht ihr das? Was muss denn der normale Spieler aufwenden, um bei euch in dem Bereich mitspielen zu können? So für die Community noch so als Frage.
Wie genau meinst du das?
Also
Also,
nicht, was muss man machen, um bei euch in die Gilde zu kommen, sondern was muss der normale Spieler an Zeit, Arbeit etc. investieren ins Spiel, um auf den Stand hochzukommen?
wir jetzt ATM haben, oder?
Also wie jetzt den
Also,
Spielstand oder den Progressstand? So, also vom spielerischen her meine ich jetzt. Sind ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe, ob man jetzt auf den Progress-Stand kommt oder ob man jetzt sagt, die Leute müssen sich anstrengen, um spielerisch bei uns mitzuhalten.
Dass man für den Progress-Stand natürlich eine entsprechende Gilde oder eine entsprechende Truppe braucht, das ist ja klar. Ich meine jetzt wirklich spielerisch an sich selbst.
Okay. Na klar,
Was
willst du
für ich,
erstmal
also
sagen,
im
dann fang
Prinzip,
an.
gerade im PvE ist das Spiel nicht so schwer. Man hat seine Route im Prinzip, die man fahren kann, egal ob man DD-Klasse spielt, der Zeiler ist es ein bisschen variabler. Jeder soll einfach so viel Zeit investieren, wie er gerne möchte. Ja, und wenn man motiviert ist, wenn man irgendwie wissen will, wie spiele ich meine Klasse am besten, gibt es ja verschiedene Foren. Weiß ich nicht, kann man sich auf MMO Champion informieren. Auf WoW-Szene natürlich auch.
wollte gerade
Oh.
sagen, pfui!
Elitist Jerk ist ein bisschen tot, aber wahrscheinlich findet man da auch noch was. Also es gibt schon, weiß ich nicht, so viel Zeit muss man nicht investieren. Halt jeder, wie er gerne mag.
Solange man sich so weit auseinandersetzt, dass man seine Klasse gut spielen kann und jetzt nicht irgendwie denkt, man muss als CD heilen, dann ist das eigentlich vollkommen ausreichend. Ein bisschen Verständnis für seine Klasse und ein bisschen allgemeines WoW-Verständnis sollte man schon immer mitbringen, finde ich.
Ihr spielt jetzt bei dem 10er Raid und habt auch nur 12 Leute, aber nach dem, was ich so an Spielern sehe, würde ich jetzt nicht, vielleicht nicht unbedingt sagen, so leicht ist das PvE nicht, sondern man kann schon ordentlich, ja,
Also ich
versagen
meine, damit meinte
und
ich also die Rota, die, okay, sorry. Beende mal deinen Satz, deine Frage.
man kann schon ordentlich wagen und ich würde mir jetzt einfach mal fragen, findet ihr eigentlich schnell gute Leute für einen Zehner, wenn ihr sagt, okay, wir bräuchten jetzt mal vielleicht einen Ersatz, weil ihr im Wert jetzt wieder technisch nichts zu tun und kriegt ihr viele Bewerbungen, wo man sagen muss, okay, die sind jetzt so gut, dass wir die gerne hätten, aber wir brauchen sie eigentlich nicht.
Nein, wir nicht.
Nein. Also es gibt ein paar gute Bewerbungen. Die meisten von denen haben wir auch genommen. Ja, aber Mehrzahl ist so, ach, ich würde gerne bei euch rein, aber ich habe gar nichts vorzuweisen. Und dafür sind wir jetzt zu weit oben, als dass wir irgendwie dieses Risiko eingehen können, die Leute dann zu entweiten. Also wir würden schon gerne was sehen, was die Leute in den vergangenen Contents gemacht haben oder wie lange sie spielen. Und es ist immer schwer, wenn irgendwie Leute neu anfangen und man gar nicht weiß, wie die spielen können. Und ATM zum Beispiel, jetzt, wenn wir im Content jemanden rekrutieren, das haben wir schon gemacht, dann braucht er natürlich das Gear. Uns bringt niemand was, der mal mit Item Level 460 kommt, aber sagt, ich bin super Spieler. Weil der Progress geht noch ein bisschen, der nächste Innie steht vor der Tür. Da brauchen wir Leute, die schon ein paar Items gelootet haben.
Also das haben wir auch, wir hatten Bewerbungen, die haben wir damals aufgenommen und ja, man kriegt nicht viel, wirklich viele gute Bewerbungen und dass wir gesagt haben, da ist ein guter Spieler, den nehmen wir ab, das ist bei uns nicht vorgekommen bis jetzt. Oftmals kriegt man dann so, ich sag mal in Anführungszeichen, hingeschlammte Dreizeiler, so, hey, ich bin der XY, würde gern bei euch spielen, hab Spaß am Raiden und ja. Dann guckt man sich halt den Charakter schon mal in der Armory an. Und wichtig ist halt, dass man zum Beispiel im Progress Rate dienliche Berufe mitbringt. Wenn man halt sieht, er hat da irgendwie Kräuterkunde auf 25 und Kirschnarre auf 170 oder so, dann weiß man, der Mensch hat da nicht viel Liebe reingesteckt in den Charakter. Und ja, wir wollen zumindest eine gescheite lange Bewerbung haben, wo halt auch wirklich drin steht, was hast du bis jetzt gemacht? Warum möchtest du zu uns und hast du nicht gesehen? Und da muss, die Leute sollen sich halt auch ein bisschen erklären, damit man halt, können die Leute nur vom Kopf gucken, beziehungsweise im Test können wir nur mit denen reden. Und da muss halt klar werden, dass es ein guter Spieler ist und nicht jemand, der wirklich in jeder Fläche stehen bleibt, weil im Progress geht es nicht darum, dass man jetzt irgendwie 50 Mal an einer Stelle bleibt, sondern halt, dass man das 3, 4 Mal sieht und weiß, okay, wenn ich da reinlaufe oder das unter mir kommt oder jenes, muss man rausrennen. Zum Beispiel damals in ICC beim LK, wenn du da Leute gehabt hast, die im Entweihen drin standen, das Ding ist über die ganze Plattform gegangen und das und sowas, da braucht man halt dann nicht im Endeffekt im Progress.
Klar. Aber dann wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, würde ich kann man dann also sagen, dass quasi nahezu jeder Spieler in der Lage wäre, in Progress reinzukommen, wenn er sich dann halt entsprechend auch um seine Klasse Theory Crafting etc. pp. bemüht.
Wenn er die Klasse dann auch sehr beherrscht, hätte er Chancen, natürlich. Es gibt
Ja,
ja.
wenn man nicht, wenn, ja, wenn man darf im Prinzip, wer Übersicht im PvE hat schon gewonnen. Wenn du immer die Übersicht behalten kannst, dann wirst du schon besser. Wenn du
Das
eine
ist
Rota
klar.
spielst und Übersicht hast, dann viele Leute, die haben eben nicht diese Übersicht. Und man kann sich das bestimmt antrainieren, aber einem fällt es leichter, dem anderen schwerer.
Richtig, wenn dein Charakter blind spielen kann, so ein Interface und genau siehst, was am Schlachtfeld abgeht, dann bist du auf jeden Fall immer gut dabei. Weil dann musst du dich auf nichts anderes mehr
Es ist.
konzentrieren, außer auf die Boss-Abilities.
Ich sag das immer zu meiner Raid-Gruppe so, wenn ihr ohne jegliches Add-on beim Boss klarkommt, dann habt ihr es richtig gemacht.
Ja, was heißt ohne jegliches
Also
Add-on?
vielleicht DBM oder so noch, aber jetzt ohne Healbot oder so.
Das finde ich nicht mal schlimm. Also, wenn Leute der Peripherie und alles, was sie da eingestellt haben, klarkommen, wie sie es eingestellt haben und alles checken, dann ist es doch top. Also, ich spiele zum Beispiel fast mit Standard-Interface, weil das Standard-Interface ist nicht mehr schlecht. Kannst alles da hinschieben, wo du möchtest. Noch ein paar Weak-Aura-Sequenzen für Sachen, die ich gerne sehen möchte. Boss-Mods. Ja, Raid-Cooldowns möchte ich mir anzeigen lassen, damit ich das so ein bisschen timen kann. Mehr brauche ich nicht.
Ja, also bei uns vor allem Weak Auras wichtig, finde ich. Das ist auch so ein super wichtiges Add-on, weil man kann halt, wenn Auch vor allem die ganzen Debuffs mit allen Leuten teilen, indem man das kurz postet. Und wie groß ist bei uns das A und O, das wichtigste Addon? Ansonsten braucht man nicht wirklich viel.
Ja, da kann man sich schlecht streiten, dass bisher mittlerweile das Standard-Interface schon ein bisschen verbessert hat und auch Sachen von Addons einfach mit reingezogen und daran auch wirklich immer noch arbeitet. Aber ihr habt vorhin gesagt, Ausrüstung muss stimmen, Können muss stimmen. Wir sind jetzt mitten zwischen zwei Instanzen, da habt ihr keine Zeit, wie nachzugucken. Sagen wir, ihr habt jetzt einen Spieler, der sagt, okay, ich kann super spielen und er spielt auch super, vielleicht habt ihr ihn mal in einem Raid oder so gesehen, aber ihm fehlt das Equipment. Würdet ihr nach einem Content, zum Beispiel wenn die Terrasse auf Hero jetzt clear ist, sagen, okay, den nehmen wir mit und können die danach equippen und dann, wenn er wirklich gut spielt, haben wir halt einen glücklichen Fang gemacht? Oder ist euch das auch nach einem Content immer noch ein zu großes Risiko zu sagen, okay, wir brauchen für den nächsten Content jetzt das Equipment bei Leuten, wo wir wissen, okay, die sind super?
Wenn er echt super ist und wir wissen, dass er super ist und ihm fehlt es halt nur das Gear, können wir nach dem Content definitiv nehmen. Und ansonsten würde man gucken, dass man auch während des Contents, solange er nichts dagegen hat oder sie halt, würde man auch mitnehmen. Es gibt halt Bosse, da hat jeder wirklich dann schon alles. Das kann ja mal passieren, auch im 10 relativ schnell. Das zum Beispiel heißt, Mogeshar, ersten drei Bosse braucht keiner mehr was. Da kann man sagen, gut, dann kannst du jetzt schon mal mitkommen. Aber Progress ist halt noch für dich gestrichen, weil ein Gear noch fehlt. Und ja, das ist halt auch ein Arrangement, was man da treffen könnte.
Wir haben das gemacht also nach Firelands vor Dragonsault. Da kam der Warlock ohne Gear. Hat dann den kompletten Dragon Content mit uns gespielt. Ja, also ich wüsste nicht, warum man das nicht machen sollte.
Spricht absolut nichts gegen.
Okay, auf jeden Fall gut zu wissen, falls da draußen irgendwer sich berufen fühlt.
Ja gut, aber eine Sache gibt's noch. Wer mit grauen Equip ankommt und das ernst meint, das ist dann doch ein bisschen zu viel.
Mach ich doch kurz ein.
Das wäre aber auch mal eine Herausforderung. Schließ die mit grauen Equipment Top-Gilde an und raide.
Ja,
ich glaube.
ich würde dann die Bewerbung ganz anders formulieren. Ihr seid die Besten, dann beweist es doch.
Das gab ja aber schon mal so
Dafür
eine
gibt es ja die
Challenge
Cellruns,
irgendwo.
dass wir dann die Leute mitziehen. Aber die müssen dann leider bezahlen. Oder möchten gerne bezahlen.
Also das würdet ihr auch machen, wenn ihr sagt, wir haben was wir haben was clear und wir farmen es nur noch ab. Wenn da
Ja,
jemand ist, der sagt, okay, den nehmt ihr einfach mit für genug Gold.
sowas wir haben in den letzten Contents gemacht. Das macht jede Top-Gilde, fast jede Top-Gilde.
Ja, das haben wir auch gemacht. Wir haben da auch Gildenbank, wir haben uns ja zu Dragonsault als eingefunden gehabt und unsere Gildenbank erstmal voll gemacht damit. Wir waren auch so gut dabei, dass jeder am Ende selbst noch die Taschen voll hatte.
Ich möchte das Glück mal haben, dass mir einer Kohle gibt dafür, dass ich spiele. Also virtuell.
Ja, also so eine halbe Million hat jeder rausgekriegt gehabt, nachdem die Gildenbank voll war.
Boah.
Kein Geheimnis, es ist halt schnell gemacht.
Ich sehe
Was
schon,
ist.
ich muss mal die Gilde wechseln.
Was ist da so der durchschnittliche Preis, den ihr für sowas verlangt? Sagen wir, für einfach mal einmal durch eine Instanz durchziehen, dass man alle Erfolge kriegt und vielleicht zum Schluss irgendwas Tolles, einen Titel, einen Mount oder sonst was?
Zwar
Unterschiedlich.
unterschiedlich,
ja.
Man muss sich immer an der Konkurrenz orientieren. Und auf Blackrock habe ich Erfahrung, also damals waren wir noch auf Blackrock, wir sind auf Mal'Ganis getranzt, weil wir im Prinzip eine 8-Stunden-Warteschlange jeden Tag hatten in der ersten und zweiten Woche. Und hatten wir so das Problem, dass einige nicht so viel von Wirtschaft verstanden haben und den Preis dann ab so gedumpt haben, dass wir halt dazu gezwungen waren, dann auch extrem runterzugehen. Ja. Die wären dann an der Börse gestorben, aber ja, WoW ist ja kein Börsenspiel.
Wenn der Preis dann ganz unten war, wo war er denn dann? Wenn ich das fragen darf.
200k, 250, aber wir hätten locker, also man hätte locker 500 kriegen können,
Okay.
wenn die Leute den Preis nicht so runtergedrückt hätten.
Ja, also Goldprobleme kriegt man da nicht als Top-Gilde, man verkauft halt irgendwann. Wir hatten ja noch immer Ragnaros nebenher verkauft, wegen dem tollen Mount und den Titel, weil es ja doch immer noch sehr lange für viele ein Knackpunkt war. Und da haben wir auch fast unsere 200k jede Woche bekommen gehabt und das ziemlich lange Zeit. Das war, haben angefangen ungefähr zum 15% Nerf, hat man angefangen Ragnaros zu verkaufen oder so und das ging halt auch bis Ende durch. Und dann haben wir auch Dragonsault nebenher verkauft, aber es lief auch an Tony das nicht so gut. Und die Ragnaros-Sachen gingen auch Cross-Realm und dann war, ja, wir waren jede Woche ausgerufen, wir haben super viele Anfragen gehabt und ja. So, wenn man was hat, dann läuft das auch gut, also meistens.
Ihr seid jetzt ja beide auf Realms, wo ihr die Top-Gilde darstellt, zumindest wenn es nach WoW Progress geht, seid ihr da wohl auf Platz 1, zumindest was den WoW angeht. Steht ihr da zum Beispiel in irgendeiner Konkurrenz zu anderen Gilden auf eurem Realm, wo man sagen kann, okay, die kennt ihr und ihr seid im Progress und irgendeiner von euch aus der Gilde, der gerade nicht dabei ist, der schreibt dann so, die und das haben den und den Boss auf 10%, hier haltet euch mal ran, das müsst ihr noch vor denen schaffen, oder macht ihr das so selbstständig und ignoriert sowas?
Bei uns relativ lustig, bei uns gibt es ja noch Nero, die 25er-Gilde, nunmehr seit Classic anwesend, weil wir die beste Gilde am Server. Ja, wir haben uns damals von Nero getrennt gehabt. Wir kommen ja von Nero, haben natürlich noch Kontakt mit den Leuten und wir wissen auch, wann die vipen und wo die vipen, wie viele Prozente. Jetzt sind natürlich nicht explizit alles genau, aber wir unterhalten uns definitiv mit unseren Konkurrenten. Die sind 25er, wir 10er und wir wollten halt damals 10er spielen, das haben wir uns da abgetrennt gehabt. Und ja, wir wissen Bescheid, was die machen, was wir machen im Endeffekt immer.
Ja, also wir sind ja erst total kurzfristig auf Mag'Arnis getrennt, wissen mittlerweile aber schon, mit wem wir konkurrieren. Auf Blackrock war es eben so, es gab Genuine, die sind der ATM wieder vor uns und dann gab es eben, weil sind gar nicht mehr vor uns, sehe ich
Nee,
gerade auf Hero
ihr seid
Progress.
jetzt, also Solid Line ist jetzt Deutsches Platz 4, während die jetzt gerade auf Platz 6 rumrammeln.
Auf jeden Fall, auf Blackrock haben wir immer so ein bisschen gekämpft mit Genuine. Hätten jetzt im ersten Content den Real First weggeschnappt, sind aber getranzt. Und ja, auf Mal'Ganis gibt es auch extrem viele starke Gilden. Einmal Gryth und Devil May Cry. Ja, von denen bin ich überrascht, dass sie so weit oben mitspielen.
Nach genau den beiden hätte ich jetzt auch eigentlich mal gefragt, weil bei WoW Progress, ich habe gesehen, die sind dann auch Platz 8 und Platz 10. Also wir haben da drei Gilden von Mal'Ganis, im Deutsch.
Ja, also
Während.
von Mal'Ganis bin ich extrem überrascht, dass sie alle so gut spielen oder die Gilden so weit oben mitspielen. Ich hoffe, dass wir, oder ich weiß eigentlich, dass wir die Raute 1-Position halten können. Davon bin ich fest überzeugt. Ja, und ich bin gespannt, was man von denen noch so sehen wird.
Bisher sieht es ja gut aus. Beste deutsche Zehnergilde, zumindest wenn man der Liste jetzt glauben darf. Auch wenn ihr
Genau.
nicht unbedingt jeden First Kill hattet, aber im Großen und Ganzen auf jeden Fall besser.
Ja, im ersten Count war im Prinzip so das Duell mit Hortlinge, die haben immer nachgezogen. Und ja, jetzt ist Moons ziemlich stark in dem Content, was Zehner-Gilden angeht.
Das hat
Hortlinge
mich
auch
auch
nicht schwach.
überrascht, weil ich von Moons zum Beispiel vorher noch gar nichts gehört hatte. Und dann kamen die da gleich mal mit ein paar First Kills ran und ich dachte mir, okay,
Naja,
wow, was machen die?
in Dragon Soul war Moons auch nicht schlecht. Auch vor uns, glaube ich. Ja, es ist im Prinzip immer so ein, ich denke, einer von uns drei wird auf jeden Fall den 10er First Kill schaffen. Ja, ich hoffe, dass das positive Rennen für uns, aber ja, muss man eben gut spielen, damit das alles funktioniert.
Da ist jetzt keine aktive Rivalität zwischen euch, wo man dann darauf achtet und sagt, okay, das haben die nicht verdient oder Scheiße drauf und
Nee,
das muss jetzt kommen.
aber wir wollen natürlich, ich weiß wahrscheinlich, wollen die den German First, wir wollen den German First, also ein bisschen Konkurrenz gibt es da schon. Es gibt ja auch Kontakte zwischen den Gilden. Also man kennt sich schon so ein bisschen. Man weiß,
Okay.
mit wem man so ein bisschen kämpft um die Plätze.
Das kenne ich noch aus einer aktiven Raid-Zeit mit Low-Level-Gilden und dann immer, man kennt, okay, man weiß, wer ungefähr genauso gut ist wie man selber, aber will natürlich dann vor denen liegen und gucken, okay, man ist besser als die. Dass das
Ja,
bei
genau.
Top-Gilden nicht anders ist, kann ich mir vorstellen. Eidechse, wie lange nehmen wir eigentlich schon auf?
Etwa 1,5 Stunden jetzt.
Wieso werden unsere Podcasts eigentlich immer länger, als ich denke? Also. Anderthalb Stunden?
Dann denk doch mal anders.
Ich versuch's. Ich habe diesmal gedacht, okay, ich sag, wir setzen eine Dreiviertelstunde an, das ist doppelt so viel. Alex, hast du noch irgendeine Frage, die unter deinen Nägeln brennt?
Nein, momentan keine.
Einer unserer Gäste vielleicht noch irgendwas, worüber er reden will? Sucht ihr noch Leute oder wollt ihr eure Gilde nochmal pushen und vorstellen und sagen, wie toll ihr seid?
Ja, wir suchen zurzeit noch Leute.
Was sucht
Also,
ihr? Grau
zurzeit
equippte
suchen
Paladine?
Nee, leider nur graue Krypta, da tut mir leid.
Shit!
Also wenn ich mal welchen Paladin suche, komme ich gerne wieder in die Runde hier rein, haben wir ja genug da. Nee, zurzeit suchen wir im Endeffekt ganz dringend einen Off-Worry, weil ja, es ist immer eine Bereicherung von Raid und der fehlt uns zurzeit. Ansonsten, ja, so ein, zwei Ranged-DD-Bewerbungen oder Heiler-Bewerbungen, wenn die gescheit sind, sagen wir nicht nein. Würden wir begrüßen auf jeden Fall. Und halt am besten an success-guild@gmx.de. Dann nehmen wir unsere Bewerbung auf und gucken auch jeden Tag nach. Wäre echt super.
Ja, also.
Ist mal Allianz-Skill dabei.
Wer spielt schon Allianz? Also, ich weiß sie nicht. Wer unsere Gilde kennt, der kennt sie. Wer joinen will, wird sie auch kennen. Ja, ich will jetzt nicht große Werbung machen.
Aber ihr sucht jetzt nicht aktiv noch irgendwas, wo man sagen muss, okay, das bräuchtet ihr, ihr habt eigentlich alles.
Aber man sucht immer gute Spieler. DK könnte unser Lineup noch gut ergänzen, aber ja. Und sie will. Wer sich bewerben will und weiß irgendwie, wie gut, der wird schon wissen, wenn er bei einer 10er-Gilde sich bewirbt, ja. Da sind wir auf jeden Fall ein guter Ansprechpartner.
Okay, dann würde ich sagen, wir beenden das Ganze und nochmal meine abschließenden Worte natürlich wie immer, dass ich hoffe, es hat euch Zuhören gefallen und auch wenn die Zahlen von denen, die den Podcast hören, eigentlich sehr gut sind und auch mal ein paar positive Kommentare da sind, würde ich mir ein bisschen mehr Resonanz von euch wünschen da draußen. Also schreibt mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, ob wir öfter mal Gäste einladen sollen. Flamed Eidechse, das passt auch, freue ich mich immer darüber. Und bevor wir das Ganze jetzt beenden. Letzte Worte, Eidechse.
Ja, ich danke natürlich den beiden Gästen, dass sie sich die Zeit genommen haben und da waren. Was Azuri es jetzt natürlich nicht getan hat.
Weil ich wusste, dass du das tust.
Ja, klar. Zum Abschluss bleibt noch zu sagen, Flamina stinkt.